This is Sprawl Radio.
Willkommen im Sprawl. Setzt euch hin, nehmt euch ein kühles Kirin vom Fass und lauscht unseren körperlosen Stimmen. Die Stimmen stammen von Alex und Stefan und wir machen einen Podcast über Science-Fiction-Literatur. Hallo Alex.
Ja, hallo Stefan. Schön, dass ich da sein darf.
Also ja, das ist ja unser neuer Podcast. Mein Name ist Stefan, wie ihr vielleicht schon gedacht habt. Und wir reden über Science-Fiction-Literatur. Und ja, vielleicht kannst du erstmal kurz schildern, was dich eigentlich zur Science-Fiction-Literatur gebracht hat und was uns dann zu diesem Podcast gebracht hat.
Ja, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange. wir haben uns ja letztes Jahr auf der Comic-Con in Berlin kennengelernt, wo wir beide beim Cosplay-Wettbewerb mitgemacht haben. Du warst Obi-Wan Kenobi, hast einen respektablen 4. Platz gemacht. Ich war Alan Ripley, respektabler 5. Platz. Und als wir dann in der Garderobe saßen und wir uns gegenseitig ansahen, habe ich dich gefragt, ey, magst du eigentlich Science-Fiction? Und du warst so, nee, nicht so, kenne ich mich nicht so aus. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch, ne? Und so kam eigentlich die Idee, ob wir nicht vielleicht so ein bisschen zusammen auf Entdeckungsreise gehen wollen und uns da mal so den einen oder anderen Klassiker vielleicht zu Gemüte führen sollen, ne?
Genau, genau. Also du bist ein begeisterter Science-Fiction-Leser oder wie sieht das aus?
Naja, also Spaß beiseite, es geht so. Also ich würde durchaus sagen, dass ich da große Bildungslücken habe. Den einen oder anderen Klassiker habe ich dann doch schon einmal gelesen. Ja, aber es ist einfach ein literarisches Feld, was, glaube ich, für Menschen wie uns beide, die auch sich für Videospiele interessieren, die sich für Filme interessieren, ein wichtiges Genre, weil einfach der Einflusskreis doch relativ hoch ist. Und ja, ich glaube, dementsprechend haben wir auch das Thema gewählt, mit dem wir uns dann jetzt erstmal auseinandersetzen werden. Dazu sagst du ja dann gleich nochmal was, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was man immer und immer wieder findet, auch heute noch in Literatur, in Filmen, in Comics, in Videospielen, ja.
Ja, genau, ja. Ja, ich würde dir da komplett zustimmen, aber anders als du bin ich eher ein kompletter Noob, was jetzt Literatur angeht. Also ich bin dann eher über die Filme auf dieses Genre gekommen und Science Fiction. Mhm. Wusste eigentlich auch gar nicht so genau, dass ich Science Fiction begeistert bin, weil ich habe dann eigentlich immer so gesagt, nee, so dieses Star Trek-mäßige Science Fiction, die ist nicht so meins. Und ich habe dann drüber nachgedacht, also ich habe eigentlich dann ein Buch für den Sommer gesucht und dich ja auch gefragt, was könnte ich da mal lesen, ich hätte eigentlich Bock auf mal so ein Science-Fiction-Epos, ich habe dann so an Dune gedacht und dann haben wir halt ein bisschen gesprochen auch und ja, mir ist aufgefallen, dass ich glaube ich noch nie ein Science-Fiction-Buch gelesen habe. Also noch nicht mal Stanislaw Lem oder die Philip K. Dick, also die absoluten Klassiker, die kenne ich zwar irgendwie, natürlich, weil die auch verfilmt wurden teilweise, aber ich habe noch nie ein Buch gelesen. Natürlich nicht, aber
ja, neben der Bibel.
Genau, ja, die Bibel, die liegt ja immer auch auf meinem Tisch. Nein, jetzt liegt auf meinem Tisch eben ein ganz anderes Buch und das Buch, was unsere erste Staffel bestimmen wird.
Ja, das ist nämlich, sag doch mal,
Neuromancer von William Gibson, also genau gesagt die Neuromancer-Trilogie, da können wir auf jeden Fall immer wieder was zu sagen, wie das eigentlich genau eingeteilt wird.
Ja.
Und der Plan für diesen Podcast ist, dass wir uns Literatur erschließen wollen, aus einer quasi, aus meiner Sicht zumindest aus einer Noob-Position, also ich bin echt ahnungslos und bin natürlich auch kein Literaturkritiker, du ja auch nicht, soweit ich weiß.
Noch nicht, nein.
Und wir haben uns vorgenommen, dass wir pro Folge ein Kapitel oder einen Teil in diesem Fall eines Buches, in diesem Fall eben Neuromancer, lesen wollen. Und da das ja vielleicht nicht genug ist oder eben nicht genug füllt und ein bisschen, einfach uns nicht genug Arbeit ist, wollen wir uns immer noch mit einer weiteren Frage beschäftigen oder einem weiteren Aspekt, mit der wir uns diese Literatur erschließen wollen. Und in unserer ersten Folge, ja, lesen wir eben den ersten Teil von Neuromancer, oder nein, wir lesen ihn natürlich nicht vor, sondern wir besprechen ihn. Mhm. Und wir sprechen über die Frage, was ist Cyberpunk?
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, was ganz wichtig ist, wir lesen das Buch auch nur Teil für Teil in Vorbereitung auf jede Folge. Das heißt, wir haben noch nicht das ganze Buch gelesen.
Genau.
Ne, sodass, wer jetzt zuhört und das auch ganz interessant findet, schnappt euch das Buch aus dem Buchladen eures Vertrauens und macht einfach mit. So, dann könnt ihr Teil für Teil mitlesen und mit uns zusammen das so ein bisschen besprechen, wenn ihr wollt.
Genau, also willkommen bei unserem Podcast, schaltet jetzt ab und kauft euch das Buch.
Richtig, Spoiler Alert, ab jetzt, ne, ihr habt noch Zeit. Sind auch nur 60 Seiten, kriegt mal schnell durch.
Genau, das ist also unser Plan. Und wie gesagt, ja, unsere Frage heute in dieser Episode, in dieser Folge lautet, was ist Cyberpunk? Und ja, wir haben uns da ein bisschen beide drauf vorbereitet, haben so ein kleines Schülerreferat vorbereitet. Ja,
richtig.
Und ja, Alex, was ist Cyberpunk?
Ja, ich muss jetzt erstmal hier mit meinem Papier rumkruscheln. Ich habe mir das auf einem Papier zusammengeschrieben. Stichwort Schülerreferat. Was ist Cyberpunk? Ja, also ich meine, jetzt fragt man sich vielleicht, hä, Cyberpunk habe ich noch nie gehört. Wie kommt man denn jetzt darauf? Was hat es überhaupt mit Euromancer zu tun? Und deswegen möchte ich schon mal vorwegnehmen, dass das Buch Euromancer quasi als der quintessentielle Klassiker des Cyberpunk-Genres gilt. Also das Buch hat im Prinzip alle Tropes, die man aus dem Cyberpunk-Genre so kennt, quasi erfunden. Vielleicht nicht direkt erfunden, aber zumindest so weit ausdifferenziert, dass das einfach stellvertretend ist dafür. So, und wenn man diese Strömung, die in den 80ern groß war, so ein bisschen zurückverfolgen möchte, ich meine, wo fängt man da an? Man geht halt in die Vergangenheit und guckt, was waren da irgendwie die Wendepunkte. Ich bin da jetzt mal so ein bisschen zurückgegangen bei der Recherche in die 60er und 70er Jahre und was da so literarisch im Science-Fiction-Genre passiert ist, weil das, was da vorher war, so auch in den 50ern, wird gerne mal so als das Golden Age der Science-Fiction bezeichnet. Da geht's viel um Raumfahrt, also Star Trek ist dafür sehr stellvertretend irgendwie, also alles sehr utopisch, sehr technikaffin und sehr optimistisch auch in die Zukunft blickend. Und unter den Autoren der Science Fiction in den 60ern auch ja formal so ein bisschen verpönt. Das hatte so einen Ruf von Groschenromanen irgendwie. Das hatte nicht so den literarischen Anspruch. Und
habe ich eine kurze Zwischenfrage.
Ja, bitte.
Wenn du Groschenroman sagst, so diese Perry Rhodan, das
genau,
sieht man ja manchmal auch. Die sieht man ja manchmal auch in der Warnungsbuchhandlung. Das ist dann wahrscheinlich genau das, wovon du gerade sprichst.
Genau, so ein bisschen ramschig, so ein bisschen Comics für Kids. Diese Groschenromane kann man irgendwie für ein paar Cent kaufen. Exakt genau das. Und Autoren haben sich eben, naja, zusammengefunden und gemeint, okay, lass uns doch mal ein bisschen das Genre in eine andere Richtung drängen. Auf der einen Ebene eben formal, also von der Form her, ja, im Prinzip mit einfachen Worten gesagt, ein etwas höherer literarischer Anspruch, dass man auch mal Erzähltechniken ausprobiert, die eher literarischer sind, also ein unzuverlässiger Erzähler oder Stream of Consciousness, solche Sachen, um sich ein bisschen davon abzugrenzen von diesem ja, ramschigen Image. So, aber es war nicht nur eine formale Kehrtwende, sondern auch inhaltlich hat man gesagt, okay, da ist irgendwie mehr drin, man kann mal Sachen ausprobieren. Und man wollte eben genau weg von dieser sehr optimistischen, technikbejahenden Science-Fiction und auch ein bisschen weg von diesem Outer Space, also Raumfahrt und endlose Weiten, sondern hin zum Inner Space. So, was bewegt den Menschen eigentlich in der Auseinandersetzung mit moderner Technologie? Ja, also quasi auch, man könnte auch sagen, weg von utopischen Szenarien hin zu dystopischen Szenarien. So, also kennzeichnet für diese sogenannte New Wave of Science Fiction, die dann in den 60ern aufkam und in den 70ern immer noch populär war, sind so zwei Faktoren, die man sich ganz gut merken kann, nämlich, dass die Literatur introspektiver wurde, also es geht mehr um den Menschen, und sie wurde auch ein bisschen politisch. Da möchte ich noch gar nicht so viel vorgreifen, ich glaube, da kommen wir noch öfters mal drauf zu sprechen. Ja, genau. Und wie sich das in der Praxis ausgedrückt hat, war einerseits in Großbritannien durch viele Autoren, wobei da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Es gab da so ein Magazin, die New Worlds. Die haben Geschichten von Autoren veröffentlicht, die das ein bisschen so gemacht haben. Und in den USA haben sich Autoren ebenfalls zusammengetan. Ein Name, der da immer wieder fällt, ist Harlan Ellison, ein US-amerikanischer Autor. Der hat zwei Anthologien veröffentlicht, 67 und 1972, Dangerous Visions und Again Dangerous Visions. Und da wurden Autoren veröffentlicht, die man auch heutzutage noch ganz gut kennt, wenn man sich mit Science Fiction so ein bisschen auseinandersetzt. Also Philip K. Dick hat da drin eine Geschichte geschrieben, Ursula Le Guin hat da drin was geschrieben, Ray Bradbury und viele, viele mehr. Und das war furchtbar populär. Und Philip K. Dick, eine Geschichte, die er unter anderem geschrieben hat in dieser Zeit, ist Do Androids Dream of Electric Sheep? Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, also das Buch, das hat ja später einen anderen Titel bekommen. Das habe ich mir auch ein bisschen angelesen. Wollen wir das schon sagen oder ist das eine Überraschung?
Nee, das ist, glaube ich, keine Überraschung. Bitte.
Ja, also viele werden es vor allem als Film kennen, als Verfilmung. Das heißt jetzt auch, wenn man uns im Buchladen sucht und danach fragen möchte, als kleiner Tipp, es heißt Blade Runner. Und ja, den Blade Runner werden ja einige kennen wahrscheinlich.
Richtig, richtig. Ein Film, den man vielleicht kennt, 1982 von Ridley Scott verfilmt. Und wer den Film kennt, ich denke, die meisten werden ihn mal gesehen haben. Es geht da ja so ein bisschen um, naja, menschenähnliche Roboter, die Replikanten. Und stellt so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Und da wird dann schon so ein Thema aufgegriffen von dieser New Wave, ne? Nämlich dieses Introspektive. Mhm. Das heißt, ich als Mensch in einer technisierten, hochtechnisierten Gesellschaft mit menschenähnlichen Robotern, wer bin ich eigentlich? Und wer ist eigentlich dieser Roboter? Ja. Und genau. Blade Runner hat es im Prinzip losgetreten dann in den 80ern. Ja, das waren unter anderem Ridley Scotts Blade Runner. Das waren Katsuhiro Otomos Manga Akira, auch 1982 erschienen.
Auch verfilmt?
Auch verfilmt dann später. Und da tauchte dann plötzlich eine Bildsprache auf. Ne, wenn man an Blade Runner denkt, fällt einem das sofort ein. Es sind riesige Straßenschluchten, Megacities, Neon, dieser ganze 80er-Flair, alles dreckig, alles düster. Mit Star Trek und Star Wars hat das nicht mehr so viel zu tun.
Ja, Blade Runner spielt übrigens 2019, also eine Vision, die sich komplett bewahrheitet hat.
Ja, guckt aus dem Fenster, ihr werdet sehen. Ja,
ja.
Ja, und eben dann 1984 hat ein gewisser William Gibson ein Buch geschrieben, das hieß Neuromancer. Und im Prinzip war das die Geburtsstunde des Cyberpunk.
Und dieses Buch, ja, da freue ich mich jetzt drauf, es auf jeden Fall mir zu erschließen, weil Cyberpunk, ja, ist, glaube ich, so intuitiv ein Genre, mit dem ich mich dann eigentlich schon immer, vor allem durch Film, sehr gerne beschäftigt habe. Also ich meine, Blade Runner ist halt ein absoluter Klassiker, aber auch so andere Sachen. Also jetzt, ich habe zuletzt, wenn man jetzt wirklich in die aktuelle Zeit springt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Ready Player One von Steven Spielberg. Mhm,
habe ich nicht gesehen, aber sagt mir was, ja.
Und da können wir nach, also der hat auf jeden Fall auch Versatzstücke, da geht es eben auch viel um die 80er Jahre, eben um die Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aber auch um diesen, ja, das Cyberspace, das Virtuelle und das sind ja auch große Merkmale des Cyberpunk und das, also wie gesagt, Filme sind davon eigentlich seit den 80ern immer mal wieder durchsetzt von diesen ja, Cyberpunk-Tropes.
Ja, total, also es war das Riesending. Im Prinzip mit dieser Geschichte, die hat eine Bewegung losgetreten, da hat sich diese New Wave of Science Fiction nochmal neu erfunden in den 80ern. Und ja, das ist im Prinzip Neuromancer zu verdanken. Das ging sogar so weit, dass sich dann innerhalb der 80er eigentlich praktisch alle Science-Fiction-Geschichten, die ungefähr diesem Genre zuzuordnen sind, so stark an Neuromancer orientiert haben, dass man sich lange Zeit uneins war, ob man dieses Genre denn jetzt Cyberpunk nennt oder ob man nicht die Autoren, die solche Bücher schreiben, Neuromantics nennt, nur um mal den Einfluss nochmal klar zu machen. Ja, aber was sind überhaupt die Merkmale von Cyberpunk? Vielleicht können wir da auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich hätte da so ein paar Zitate mitgebracht oder vielleicht möchtest du erstmal was dazu sagen.
Ja, wenn du Zitate hast, dann passt, glaube ich, meine kleine Vorrede war es. Zur Literatur habe ich tatsächlich gar nicht viel rausgesucht, weil mir das dann, glaube ich, zu schwierig war zu erschließen. Wie gesagt, du bist da, glaube ich, ein bisschen mehr auf sicherem Boden, was Literatur angeht. Ich habe nämlich, wie man das so macht, wenn man recherchiert, ich weiß es ja, ich bin Historiker und recherchiere natürlich sehr viel und dann ist natürlich die erste Anlaufstelle immer die Bibliothek. Nein, natürlich nicht. Die erste Anlaufstelle ist immer Wikipedia. Und dort findet man relativ schnell den Satz auf der deutschsprachigen Wikipedia. Cyberpunk gilt als der Film noir des Science-Fiction-Genres. Mhm. So, und das fand ich dann eigentlich relativ witzig, diesen Satz, weil der Satz wirft ja neue Fragen auf, nämlich was ist Film noir und was ist Science-Fiction? So, über Science-Fiction haben wir jetzt ja schon relativ viel gehört, vor allem über das literarische Genre. Deswegen fange ich mal mit Film noir an. Das halte ich nämlich für relativ wichtig, sich nochmal wirklich diesen Satz dann auseinanderzunehmen. Also Cyberpunk gilt als der Film noir des Science-Fiction. Und Film noir ist ja auch so eine Sache, die sagt einem irgendwie was. Man verbindet es auch mit Film, aber auch dieser Hardboiled-Literatur. Aber jetzt habe ich mich nochmal angelesen, was das eigentlich genau ist. Und zwar gibt es da ein ganz schönes Reklam, das heißt Film noir. Und da schreibt Norbert Grob in der Einleitung, ich zitiere, Film noir impliziert eine besondere Sichtweise auf die Welt, nämlich eine pessimistische, zynische oder nihilistische. Die Filme entwerfen ein Universum der Verdammnis, das durchdrungen ist von einer Aura der Vergeblichkeit. Alles Tun, wie auch das Fühlen und Denken, mündet in Katastrophen, in Fehltritten oder in Niederlagen. Das Vertrauteste wird fremd, das Lichte düster und schwarz. Die schönsten Träume verwandeln sich in Albträume und nirgends ein Ausweg. Das klingt richtig sommerlich.
Macht Spaß, ja. Da haben alle gleich Bock, sowas zu lesen.
Und ich finde, dieses Zitat sollten wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Und die Settings, die...
Kannst du es nochmal kurz lesen? Ich habe es leider schon wieder vergessen.
Das war jetzt ein Witz hoffentlich, oder?
Ja.
Genau, also man kann ja auch zurückspulen. Und ich kann dir gerne auch mal das Buch ausleihen. Und die Settings, die Norbert Grob beschreibt, das sind eben, also was den Film Noir angeht, sind die Straßen der Großstadt, die Hafengegenden, Bars und verwinkelte Innenräume.
Und jetzt denkt alle bitte nochmal an die Bildsprache von Blade Runner. Vielleicht erkennt man direkt die Parallelen.
Ja, also würde ich auch sagen.
Ja.
Dann weiterhin vier zentrale Charakteristika des Film Noir seien die Stadt, die Nacht, Off-Erzählungen und Rückblenden und das Spiel mit Licht und Schatten. Das ist natürlich in Literatur schwierig, aber auch im Blade Runner kann man das eins zu eins unterschreiben, wenn man an die Kamera und die Inszenierung denkt.
Ja.
Dann gibt es sieben zentrale Erzählungen des Genres, so eine Art Film-Noir-Typologie. Die lese ich auch nur kurz vor. Das sind Punkt 1, Opfer des Schicksals. Punkt 2, Fesseln der Vergangenheit. Punkt 3, es geht häufig um Polizisten oder Detektive zwischen den Fronten. Punkt 4, verlorene Wünsche und Pläne. Punkt 5, im Netz der Femme Fatale. Femme Fatale, spricht man das so aus?
Ja, Femme Fatale, glaube ich.
Femme Fatale. Ja, ich lese nicht viel, ich kann kein Französisch. Oh Mann, was wird das hier? Punkt 6, an den Grenzen zum Wahn. Und Punkt 7, etwas erstaunlich, Faszination für Monster. Aber dann, wenn man weiterliest nach der Überschrift, heißt es dann, dass es nicht um Monster im eigentlichen Sinne geht, also um Kreaturen, sondern eher um das Monster im Menschen, kann man
richtig
sagen. Also eher,
richtig.
Genau. Dann hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass Film Noir wiederum ist quasi so eine Art filmische Verwirklichung von so einem Hard-Boiled-Stil. Das ist ein Stil, der literarisch in den 40ern aufkam. Und über den habe ich jetzt nicht mehr so viel rausgesucht. Da geht es vor allem, das wurde jetzt auch schon angedeutet, das ist eigentlich so eine Film Noir ist eine Abbildung dieses Stils. Die kamen beide auch zur gleichen Zeit auf. Eben, es gibt ja sehr viele klassische Schwarz-Weiß-Film Noirs aus den 40er Jahren. Das ist so die goldene Zeit des Film Noir. Und der Hard-Boiled-Stil kam zur gleichen Zeit auf. Da geht es viel um Outlaws und ein Satz, den man häufig liest, ist My ethics are my own, also um Selbstjustiz, um einen korrupten Polizeiapparat und eben ja, um Happy Endings, kann man sagen. Okay, jetzt kann ich gleich überleiten zu dir, weil du dir ja die Zitate rausgesucht hast, aber dann um den Satz weiter auseinanderzunehmen, den ich gerade vorgelesen habe, Cyberpunk gilt als der Film Noir des Science Fiction, dann eben noch was zu Science Fiction und auch da habe ich mich einem Reklam bedient, es heißt Science Fiction, ja, ich bin ein großer Reklam-Fan. Und da hat die Einleitung stammt von Thomas Köbner und da geht es wie gesagt eher um Film. Du hast ja schon Literatur erwähnt, aber natürlich ist das auch überschneiden sich da auch die Motive und er hat 6 Motive festgestellt bezüglich Science-Fiction-Filme und das sind die Vorstellung von einer geschichtlichen Herrschaft abweichenden Modellgesellschaft. Also da geht es dann um Utopien und Dystopien.
Richtig.
Zweitens, die Begegnung mit außerirdischem Leben, welches aus dem Weltall zu uns dringt. Drittens, künstliche Menschen und künstliche Intelligenz. Dann viertens, so, das ist natürlich auch höchst zeitgebunden, was den Kalten Krieg angeht, also die Angst vor Atomexplosionen und der Apokalypse. Da denke ich dann zuerst an sowas wie Mad Max, das ist ja auch eine Verfilmung, ich glaube auch aus den 80ern. Fünftens, Expeditionen ins All, das ist das, was du beschrieben hast, diese Hoch-Science-Fiction, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und sechstens, Reisen durch die Zeit, Traumvorstellung vom Leben in einer anderen Ära. Das wäre, was ich jetzt zu Science Fiction noch rausgesucht habe. Und zu Cyberpunk kommen wir dann, glaube ich, genauer gleich, würde ich sagen.
Aber das ist schon mal eine super Basis eigentlich dafür. Also gerade die Beschreibungen des Film Noir, die finde ich jetzt auch so aus meiner Sicht, wenn du sie so erzählst, relativ ungebunden an so ein bestimmtes Genre oder eine Zeit eigentlich sind. Das sind ja eigentlich sehr menschliche Themen, um die es da geht, die man quasi übertragen kann in verschiedene Settings.
Ja, so, aber deswegen, was schon, Ja. Entschuldigung, ja. Was bei, aber was, was so diese ganz klassische Hollywood-Konvention ja eigentlich, also was der wieder, was der so ein bisschen widerspricht, wie gesagt, es geht jetzt nicht um Happy Ending, es geht jetzt nicht um, um eine klare Trennung zwischen Gut und Böse, sondern eher sind ambivalente Charaktere, also Charaktere, denen man dann folgt. Das sind ja, wie gesagt, häufig Detektive, die sich aber so ein bisschen in der Schattenwelt bewegen. Man weiß dann gar nicht genau, will man als Zuschauer überhaupt diesen Charakteren, will man sich mit denen identifizieren. Irgendwie schon, aber die sind halt immer so ein bisschen Zwielicht.
Richtig, richtig. Aber ich meine, es ist nicht an eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Genre gebunden, sondern du brauchst dafür keine Polizeigeschichte irgendwie in den 20ern. Du kannst auch, du könntest theoretisch auch eine Noir-Geschichte erzählen im Mittelalter oder du eben oder eben eine Noir-Geschichte in der Zukunft.
Ja.
Und wenn man dann nochmal denkt an diese Merkmale der New Wave of Science Fiction, nämlich Introspektivität und Politik, passt das, finde ich, ganz gut zusammen. Und um das Genre Cyberpunk noch mal so ein bisschen genauer zu fassen, da habe ich ein paar Zitate rausgesucht. Zwei Zitate von Bruce Sterling, einem US-amerikanischen Autor, der später auch eine Anthologie über Cyberpunk rausgebracht hat, 1986. Das hat ihm den Nicknamen Chairman Bruce eingebracht, weil er quasi so ein bisschen der Chef der ganzen Bewegung war, der Szene. Und er hat ein sehr prägnantes Zitat, das von ihm stammt, sehr kurz, nämlich Low Life and High Tech.
Ja, passt.
Und das kann man sich, glaube ich, auch merken, wenn man jetzt dann gleich nochmal, wenn wir dann über das Buch sprechen, weil dieses einfache Wort Low Life fasst im Prinzip das zusammen, was du gerade eben schon beim Film Noir sehr gut geschildert hast, irgendwie so, ne? Also jemand ist am Boden, verstrickt irgendwie in ein Netz, gefallene Träume, so gescheitert aufgrund des Schicksals, ne, man ist irgendwie unten. Das ist so diese introspektive Ebene und auf der politischen Ebene steckt da auch so ein bisschen mit drin, man ist halt Teil der Unterschicht, man ist halt in einer niedrigen Klasse, man ist sozial niedrig gestellt, man ist vielleicht kriminell, so diese ganzen, man bewegt sich einfach am Boden der Gesellschaft und das halt im Gegensatz zu der Hightech, die in diesen Welten beschrieben wird. So, was ist genau diese Hightech? Da gibt es dann auch ein Zitat von Bruce Sterling. Ich lese das mal vor. Er sagt, certain central themes spring up repeatedly in Cyberpunk. The theme of body invasion, prosthetic limbs, implanted circuitry, cosmetic surgery, genetic alteration. The even more powerful theme of mind invasion, brain-computer interfaces, artificial intelligence, neurochemistry, techniques radically redefining the nature of humanity, the nature of the self.
Mhm. Ja, also wenn man das alles so hört, dann, ich nicke jetzt die ganze Zeit, du siehst es ja sogar in der Kamera, wenn du mich ab und zu anguckst, weil man dann, also ist man natürlich total gespannt, also ich will eigentlich jetzt fast wirklich anfangen, über Neuromancer zu reden, weil das alles so genau passt, diese ganzen Beschreibungen.
Richtig,
Da merkt man halt schon, dass Neuromancer eigentlich wirklich so der Archetyp oder das begründende Epos dieses Cyberpunk Movements
ja,
ist.
Ja, ja.
Dazu habe ich aber auch eine kritische Stimme, auch ein Zitat von einem Kritiker, einem Literaturkritiker, der eben schreibt, dass er seine Zweifel daran hat, dass das Etikett Cyberpunk mehr ist als eine Verkaufshilfe. Mhm, das hat er in den 90ern geschrieben. Und ich glaube, das spricht ja so, oder das hört sich so ein bisschen an, als wäre einfach Cyberpunk in den 80ern wirklich überpräsent gewesen und dann auch eigentlich doch ein bisschen zu vielfältig, um das in den Genre zu fassen oder als Genre zu fassen.
Ja, also ich meine, schwierig. Also ich meine, wir sind noch nicht die Experten dafür. Vielleicht können wir da ein besseres Urteil drüber fällen, wenn wir uns dann noch jetzt mehr auch mit dem Buch auseinandergesetzt haben. Mhm. Was man auf jeden Fall feststellen muss, ist, dass das Genre halt in den 80ern absolute Hochphase hatte und dann so ein bisschen verschwunden ist und fast schon verkommen ist, weil am Ende dieser Cyberpunk-Phase in den 80ern waren diese Tropes, diese Motive, die immer wieder vorkamen, quasi schon so ausgelutscht, weil sie so ikonisch waren, dass im Prinzip nur noch Bücher Erfolg hatten, die das so ein bisschen persiflieren. Und dann war es im Prinzip weg. Und dann könnte man drüber reden, ob es nicht vielleicht Ende der 90er, Anfang der 2000er so die ersten Revivals gab, so richtig mit der Matrix.
Ja.
Und so weiter. Bis zu jetzt heute immer noch. Das kommt ja dieses Jahr noch ein heiß erwartetes Videospiel auf den Markt, nämlich Cyberpunk 2077, eine Adaption von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Was eigentlich, glaube ich, 2021 spielt, das Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Es gab mal eine Edition, die hieß 2020, richtig.
2020, genau, ja.
Das wäre heute vielleicht schwierig zu vermarkten, ja.
Ja, nee, genau, und Man könnte uns jetzt fast bösartig unterstellen, dass wir den Podcast jetzt nur gestartet haben, weil wir auf diese Welle aufspringen wollen, die jetzt eigentlich, wenn man das Internet durchsucht nach Infos über Cyberpunk, findet man natürlich direkt Infos über das Spiel Cyberpunk 2077, der neue Trailer und so weiter.
Das hat mich aber übrigens auch genervt. Du willst das recherchieren und du willst aber nichts von diesem scheiß Spiel wissen. Du willst eigentlich nur wissen, was ist das überhaupt für ein Genre? Was bedeutet das überhaupt?
Genau. Das heißt aber, wenn Leute das googeln, werden sie auch bald uns finden.
Ja, klar. Außerdem sind das, die Vorwürfe sind natürlich völlig unbegründet. Wir haben ja am Anfang super gut erklärt, warum wir das machen. Ja?
Genau, ja. Bevor wir jetzt anfangen, über Neuromancer zu reden, endlich, ihr werdet euch fragen, wann geht's endlich los, habe ich jetzt noch wieder von Wikipedia etwas rauskopiert und darüber können wir noch kurz auch diskutieren. Und ich finde es immer ganz gut, nochmal wirklich so Punkte zu haben, wie ich das gerade auch schon für Film Noir und Science Fiction aufgeführt habe. Und zwar habe ich da mir nochmal zusammenfassend rausgeschrieben, es geht um urbane Dystopien im Cyberpunk, dann um virtuelle, computergenerierte Welten, um Implantate und technische Modifikationen des menschlichen Organismus, um psychische Integration in die Datenwelt, Ausrufezeichen, künstliche Intelligenzen, Informationskontrolle, kriminelle Unterwelten, Drogenkonsum und, da habe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos, zuletzt in eine von Trusts regierte Welt und einen schwachen oder nicht vorhandenen Staat. Und eine von Trusts regierte Welt, das bedeutet ja so Megakonzerne, die sich zu einem großen quasi Monopol zusammenschließen.
Genau. Die Saibatsus.
Genau, und ja, Saibatsus, das ist kein fiktives Wort, sondern die Saibatsus sind in Japan im 19. Jahrhundert entstanden und wurden vom Staat gegründet. Und ein Saibatsu ist, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Multikonzern und eine besondere Form von Familienunternehmen. Saibatsu bedeutet übersetzt vermögender Clan. Klingt fast schon so ein bisschen abwertend. Und dazu auch ein Zitat aus einem, du kannst es dir vorstellen, aus einem Reklam von.
Es heißt Saibatsu.
Nein, das heißt Kapitalismus von James Fulcher oder Fulcher. Das Zitat lautet, jeder Saibatsu erstreckte sich beinahe über die gesamte japanische Industrie und besaß seine eigene Bank sowie seine eigene Handelsorganisation zur Vermarktung seiner Produkte. Und die größten Saibatsus aus der klassischen Zeit, die es zum Teil heute auch noch gibt und die auch erweitert wurden, sind Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo und Yasuda. Und es gibt auch ein Äquivalent in Korea, ich kann deutlich schlechter Koreanisch als Japanisch, wobei ich beides überhaupt nicht spreche, aber das Wort kann ich mir jetzt nicht erschließen, Jebol, das heißt ebenfalls übersetzt reiche Sippe, klingt auch fast so ein bisschen abwertend. Und da sind Beispiele, Lotte, und als ich in Korea war, wurde mir auch gesagt, alles ist Lotte, also das ist auch ein Riesenkonzern. Und die Konzerne, die man in Europa wohl kennt, sind Samsung oder die LG Group. Finde ich ganz spannend, dass das auch quasi, da will ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber ich finde es total interessant, dass das ja quasi ein reales Phänomen ist, was dann aber in die Zukunft projiziert wird und ja, wo man so eine Art Dystopie zeichnet vom Kapitalismus, der quasi nur noch aus riesigen Monopolen, die alles bestimmen, besteht.
Ja, absolut, absolut. Also es ist schon geerdet irgendwo auch in der Realität und da würde ich dann jetzt auch nochmal anmerken, ne, dass es auch einen politischen Anspruch hat, diese Art der Literatur.
Da finde ich auch diese asiatische oder die japanische Vorherrschaft interessant, weil heutzutage würde man vielleicht sagen, dass die neue asiatische Macht natürlich nicht Japan ist, sondern China. Aber das war eben im 20. Jahrhundert, sah das noch ein bisschen anders aus. Da war eben Japan durch diese ganze moderne Technik, die darüber geschwappt ist, eben so die Vormacht auf diesem Gebiet zumindest. Und auch in Blade Runner, der in Los Angeles im Jahre 2019 spielt, da habe ich ein Zitat rausgesucht von Fabienne Will, die ein Review geschrieben hat. Überdimensionale Leuchtreklametafeln preisen das uramerikanische Produkt des Kapitalismus, die Coca-Cola, nunmehr als Eigentum der Asiaten an, die den Gastronomiemarkt der überbevölkerten Metropole beherrschen. Also die Japaner haben in Blade Runner Coca-Cola übernommen, die Asiaten. Und ja, das ist dann natürlich auch, kann man jetzt als Dystopie oder als Utopie lesen, aber auf jeden Fall sind die Asiaten quasi vorherrschend, kann man sagen, auf vielen Gebieten in diesem Genre.
Ja. Habe ich auch eine Theorie zu, aber kommt dann bestimmt, wenn wir über das Buch reden. Und ich glaube, mittlerweile hatte jeder Zeit, auch jetzt die 60 Seiten gelesen zu haben. Ich glaube, wir können einsteigen, oder?
Ja. Ich starte noch zuletzt mit einem Zitat von William Gibson, der das alles noch, der nochmal diesen Japan-Bezug zusammenfasst.
Ja.
Und so ein bisschen auch schon so eine Theorie nicht, aber so eine Auffassung, die ich davon habe. William Gibson hat gesagt, Modern Japan simply was Cyberpunk. Und klar, wenn man an Cyberpunk denkt und sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, so an Akira oder an eben Blade Runner denkt, dann sind diese Neonlichter dieser riesigen Metropolen, die sind ja auch so ein bisschen, die stehen ja irgendwie auch für den Cyberspace, für diese künstlichen Lichter. Und das vielleicht als Hinleitung zum Neuromancer. Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweisblock. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Sprawl Radio gerne und über eine Bewertung auf Apple Podcast würden wir uns auch sehr freuen. Das Projekt ist ja ganz neu und deshalb sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Das heißt konkret, teilt uns gerne und zwar digital auf den sozialen Medien oder analog durch Weitersagen, damit bald alle im Sprawl von unserem Podcast wissen. An dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit, um Supak für das stylische Logo zu danken. Viele Grüße und nochmal vielen Dank. Falls ihr uns eine Mail schreiben möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wir freuen uns über digitale Post an sprawlradio@gmx.de. Im Cyberspace findet ihr mich, Stefan, bei Instagram unter ostdeathfallen. Das ist mein Podcast-Projekt zur Nerdkultur. Ansonsten auch noch bei Twitter unter stefanfsld. Auf beiden Kanälen erhaltet ihr die neuesten Informationen zu Sprawl Radio. Und nun geht's weiter. Viel Spaß!
So, vielleicht nochmal ganz kurz was zu William Gibson selbst. William Gibson, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, 1948 geboren in South Carolina, USA. Und Neuromancer war tatsächlich sein erstes Buch. In den 80ern hat er die Neuromancer-Trilogie geschrieben und mit dem ersten Teil auch ordentlich abgesahnt. Also die großen Science-Fiction-Preise hat er damit gewonnen, den Hugo Award, den Nebula Award und den Philip K. Dick Award. Ansonsten aber gar nicht so den krassen Output gehabt. Also in den 90ern hat er dann nochmal eine Sci-Fi-Trilogie geschrieben, die Idoro-Trilogie. Und in den 2000ern dann die Bigent-Trilogie. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, 1988 ist eine Kurzgeschichtensammlung erschienen von ihm unter dem Titel Burning Chrome. Und da wäre erwähnenswert die Kurzgeschichte Johnny Mnemonic, die der ein oder andere vielleicht kennt. Es gab da auch mal eine Verfilmung dieser Geschichte mit demselben Titel mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und die Geschichte spielt übrigens auch im Neuromancer-Universum. Ansonsten wäre zu sagen, dass keins seiner Werke die Bedeutung erreicht hat, jetzt wie Neuromancer. Und wenn man über den Autor spricht, spricht man eigentlich immer über das Buch beziehungsweise über diese Trilogie.
Wir reden über Neuromancer. Das Buch ist 84 erschienen und wir wollen immer eine Zusammenfassung des Kapitels machen, noch liefern, was wir jetzt in dieser Folge besprechen. Diesmal ja, bin ich dran mit der ersten Zusammenfassung. Der erste Teil heißt Chiba City Blues und Neuromancer spielt in einer Zukunft, die vom Leben in riesigen Städten geprägt ist. Im ersten Teil lernen wir den Hacker und Dieb Case kennen, der sich im Hafengebiet der japanischen Stadt Chiba rumtreibt. Und Case hat einen Fehler begangen und ihm ist der Zugang zum Cyberspace von nun an verwehrt. In den schwarzen Kliniken von Chiba hofft er nun, eine Operation zu bekommen, die ihn wieder zur Arbeit als Datencowboy befähigt. Bis dahin hält er sich mit Gelegenheitsjobs und kleinen Diebereien über Wasser. Dann trifft er auf Molly und ihren ominösen Auftraggeber Armitage. Armitage verspricht, Case' Nervensystem wieder auf Vordermann zu bringen, wenn er für ihn arbeitet. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Alex, wie fandest du denn den ersten Teil von Neuromancer, Chiba City Blues?
Ja, gar nicht so leicht zu beantworten, wie ich das jetzt fand. Es gibt einiges auszupacken, so im ersten Kapitel, hatte ich das Gefühl. Weil man in die Welt eingeführt wird, und zwar konstant. Also das erste Kapitel streut einem links und rechts quasi Brotkrumen aus. Das gibt es hier, das gibt es hier, das gibt es hier. Also wir lernen die Welt kennen und wir lernen den Protagonisten offensichtlich der Geschichte kennen, nämlich Case. Und damit setzt die Geschichte eigentlich an. Und dann würde ich sagen, okay, am Ende des ersten Teils kommt langsam der Plot in Fahrt. Aber mein Eindruck war jetzt doch, okay, es geht doch erstmal einfach darum, die Welt zu verstehen. Und was sind da bestimmte Regeln? Und wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen in Erinnerung ruft, was wir alles so aufgezählt hatten, was so typisch Cyberpunk ist, dann können wir jetzt eigentlich fast so eine kleine Checkliste starten, weil das quasi alles darin vorkommt.
Ja.
So.
Ja, mir ging es da ähnlich. Ich habe es jetzt zweimal gelesen, weil wir ja den Entschluss, diesen Podcast zu machen, ja, erst gefasst haben, nachdem ich schon einmal quasi mit dem ersten Kapitel durch war, sodass ich dann jetzt nochmal mich mit, nochmal gelesen habe, um einfach Notizen zu machen. Und das zweite Mal hat auf jeden Fall geholfen. Ja, ich war auch echt überwältigt und ich glaube, es hat auch einfach das Lesen also es war leichter zu lesen, weil man eben im Jahre 2020 lebt und nicht im Jahre 1984. Ich habe mir dann immer so gedacht, wie zur Hölle haben die Leute das damals eigentlich verstanden, was da drin steht? Mhm. Weil ohne dieses ganze Wissen und ohne die Filme, die wir jetzt alle schon kennen, allen voran vielleicht auch Matrix, wie kann man das dann überhaupt verstehen? Und ja, ich würde jetzt vorschlagen, wir können ja mal so ein bisschen die Story nacherzählen und noch überlegen, welche Charaktere kamen davor und wem sind wir begegnet, wo spielt das überhaupt?
Ja, genau.
Und, ja, wir begegnen dem Hacker und Dieb Datencowboy Case und er ist 24 Jahre alt und die erste Szene.
Genau, Cowboy. Nicht Hacker, Cowboy. Die nennen sich Cowboys.
Ja, ich habe es schon quasi übersetzt, was das ist.
Ja.
Und ja, der erste Auftritt, der findet ja in einer Bar statt in Chiba im Chetsubo.
Genau. Das Chat.
Das Chat. Und dann wird direkt der Inhaber eingeführt. Das ist, fand ich den Satz schon ziemlich witzig. Das sagt auch was über die Zeit aus. Also im Zeitalter der käuflichen Schönheit hatte sein Mangel daran Signalwirkung. Also Ratz ist wohl ein ziemlich hässlicher Barinhaber. Und er trägt eine russische Militärarmprothese aus pinkem, dreckigem Plastik.
Ja. Genau. Ja, das mit der Hässlichkeit finde ich auch super wichtig. Weil dir ganz am Anfang wird dir direkt erklärt, in dieser Welt gibt es die Möglichkeit, sich schön zu machen. Da haben wir haben jetzt wieder dieses Thema der Body Enhancement, was er ja auch hat durch seine Armprothese, irgendwie so ein mechanischer Arm, so ein Roboterarm quasi, ne? Aber er entscheidet sich dafür, oder wir wissen nicht genau, warum er es nicht macht, hässlich zu bleiben und sich darüber zu identifizieren. Ich finde, da tauchen schon direkt so ein bisschen die ersten Themen auf oder Dinge, die man sich fragen kann. So, ist dieses Schönheitschirurgie-Ding, ist das vielleicht quasi vermögens- und klassengebunden, also kann man sich das einfach nicht leisten und soll einem das so ein bisschen zeigen, in was für einer Unterschicht man sich da gerade befindet, in was für einer Spelunke quasi, oder ist es was, wo er nicht mitgeht, weil er sich quasi selber noch seine Menschlichkeit beibehalten möchte und da nicht mitgehen will, so, weißt du?
Ja, ich bin da auch drüber gestolpert eben, weil der Satz auch so wunderschön war, oder ist. Aber ich habe mir dann eher gedacht, käufliche Schönheit. Also ich habe dann schon, ich denke eher, das spielt auf das Milieu an, in dem man sich bewegt, weil das ist ja, also Chiba, wenn man sich das vorstellt, die Bucht von Tokio, also Chiba liegt genau auf der anderen Seite von dem großen, vom großen Hauptstadt Tokio.
Ja.
Und Chiba ist also heutzutage ein bisschen kleiner als Tokio, aber man kann schon vermuten, dass das in der Neuromancer-Zukunft, dass das eigentlich alles eine große Stadt ist, diese Bucht.
Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen oder vielleicht in einer nächsten Folge.
Auf Städte, ja.
Vielleicht.
Und aber Case oder diese Bar, das Chat, befindet sich nicht direkt in Chiba, also Downtown, sondern im Hafengebiet in der sogenannten Night City. Und da gibt es eine Hauptstadt, eine Hauptstraße, die quasi die richtige Stadt vom Abschaum trennt. Und das ist die Ninsei.
Genau, die Ninsei.
Und da befindet sich auch, da spielt eigentlich komplett der erste Teil. Und ich würde vermuten einfach, dass das einfach das Milieu, was wir kennenlernen, ist ja auch einfach ein Milieu, was aus Verbrechern und Prostituierten und Zuhältern besteht.
Genau,
deswegen so würde ich vermuten, genau, typisch.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich schon vermuten, dass es eher einfach aus den nicht vorhandenen ökonomischen Mitteln diese Not besteht, einfach diese hässliche Prothese zu tragen.
Ja, ja.
Und ja, dann Case erfährt dann in seinem Gespräch mit dem Barinhaber Ratz, dass er verfolgt wird und es steht so im Raum, ob er quasi durch seine zwielichtigen Geschäfte, ob an ihm Rache genommen werden soll, weil er hat ein bisschen irgendwie Mist gebaut bei einem Diebstahl oder sowas, erfährt man alles nicht genau und jetzt ist ihm ein Auftraggeber oder ein größerer Krimineller auf den Fersen.
Richtig, genau, das kommt ein bisschen später, aber das stimmt schon. Ich finde, vor allem wichtig ist am Anfang, nachdem man dann diese Bar verlässt, erfahren wir so ein bisschen was über seine Geschichte, ne? da nehme ich jetzt nochmal Bezug auf die filmnoirschen Fesseln der Vergangenheit und den Fall durch das Schicksal, weil wichtig ist, dass Case war ein Console-Cowboy, so ein Hacker, ist es aber nicht mehr. So. Und für ihn ist es quasi ein Riesending. Also der, also man muss wissen, Case, diese Figur Case ist quasi, die ist komplett am Boden. Die ist quasi so tief gefallen, wie sie nur fallen kann. Weil, ich weiß nicht, der ist irgendwie Mitte 20 oder so.
24.
Und hat quasi vorher sein Geld damit verdient, dass er, ja, war so ein Hustler halt, so ein, also ein Hacker, der irgendwie Daten geklaut hat oder irgendwelche Betriebsgeheimnisse aufgedeckt hat oder Geld gestohlen hat, alles im Cyberspace, wo wir jetzt schon direkt das nächste Fach was aufmachen, also quasi das Internet, in das man sich einsteckt, aber man hat so eine Art, ja, wie eine Virtual Reality eigentlich. Man ist
so
quasi
ein Stirnband oder so.
Genau, man ist dann da, aber sensorisch ist man quasi da. Und er war darin halt sehr, sehr gut. Und das war für ihn absolut identitätsstiftend, bis er seine Auftraggeber über den Tisch gezogen hat, die das rausbekommen haben und ihn dann verstümmelt haben. Also, so wie ich das verstanden habe, die haben ihn quasi mit einem Gift irgendwelche Nervenzellen zerstört, sodass diese Technik nicht mehr funktioniert, dass er sich nicht mehr einloggen kann.
Genau, also, ja, genau.
So, und die haben ihn quasi das genommen, was ihn zu ihm gemacht hat. Also, das, was er am besten konnte, ja.
Genau, es war Nervengift, ein russisches Nervengift, da immer wieder der Bezug auf die Russen. Ja. Da muss ich dann natürlich an den Kalten Krieg, an das Ende dieser Sowjetunion denken, weil 84 dann sah es schon nicht mehr so gut aus für die Kollegen.
Ja.
Und ich würde eigentlich sagen, dass das untertrieben ist, von wegen, er ist irgendwie Cyberspace hat ihn ausgemacht, sondern wie es geschrieben ist, scheint es ja so eine Art Sucht gewesen zu sein. Also er hat quasi, er nimmt jetzt ganz viele Drogen, es kommt Speed vor und andere Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, die er sich reinpfeift, viel Alkohol. Er hat sogar zwei Menschen umgebracht. Das ist auch nochmal, um zu sagen, ja, er ist ja total am Ende. Er muss sich irgendwie, er will irgendwie Geld zusammenkratzen und in diesen Hightech-Kliniken wieder repariert werden. Also der Cyberspace.
Genau, deswegen ist er übrigens auch in Japan, weil angeblich sind da die besten Ärzte, die kriegen ihn wieder hin. Hat bisher noch keiner geschafft.
Und ja, der Cyberspace ist für ihn, also ich habe das so gelesen, dass es eine Art Sucht ist sogar für ihn. Also das muss ein Rauschgefühl sein, in diese Welt abzutauchen. Und man kann sich schon ganz früh im Buch vorstellen, was man so auch aus den 80er Jahren kennt. Dieses, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich habe mir den Cyberspace dann direkt, aber eher, weil ich mit dem Wissen von heute arbeite, so vorgestellt, nicht dieses Feld, was bei Matrix so wie so Wassertropfen runterläuft, sondern eher dieses dreidimensionale Datengitter, in das man dann eintaucht. Da, so habe ich mir den Cyberspace vorgestellt, diesen Raum quasi. Also könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Also das ist oft in so Neongrün dargestellt.
Genau. So habe ich mir das auch ein bisschen gedacht. So mit so Vektor oder so wie so Polygonen, so Linien, Lichtimpulse. Also es ist jetzt nicht so eine komplette virtuelle Realität wie jetzt beispielsweise in der Matrix, die quasi eine komplett sensorisch akkurate Abbildung der echten Welt ist. Das nicht.
Genau.
Ist, glaube ich, relativ eindeutig. Man muss aber auch dazu sagen, gerade am Anfang, es wird jetzt nicht so detailliert beschrieben, das ist schon auch sehr der Fantasie überlassen. Ich wollte kurz nochmal einhaken mit diesem Punkt mit der Sucht, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde. Anscheinend ist es ja auch so, wenn man viel im Cyberspace unterwegs ist und so ein Cowboy ist, es ist so ein bisschen auch, man entflieht so der echten Welt und die ist auch im Prinzip nichts mehr wert. Also die reden immer wieder davon, alles, was mit der echten Welt zu tun hat, ist in Anführungszeichen nur Fleisch.
Ja, so Verachtung fürs Fleisch gehörte zum guten Ton.
Genau, Fleisch irgendwie. So, das ist halt was Mondänes, Langweiliges, irgendwie Reales. Das hat weniger Wert. Vielleicht auch, weil wenn man ganz unten ist, geht's einem halt auch einfach fucking schlecht in der echten Welt. Siehe Case jetzt. Ja.
Der Körper war nur Fleisch und nun war Case Gefangener seines Fleisches. Das steht auf Seite 13.
Ja.
Habe ich mir auch rausgeschrieben, weil ich das, ja, ist einfach beeindruckend. Und natürlich musste ich da auch an einen Film denken, der auch ganz grob den Cyberpunk zugeordnet wird, nämlich Videodrome. Da geht es auch, um so ein Thema Fleisch spielt ja eine Rolle, glaube ich. Auf jeden Fall hast du mir das sogar noch in der Vorbereitung geschickt, diesen Satz. Long live the new Flesh.
Genau, Death to Videodrome.
Und in Videodrome geht es ja auch um so eine Art von eingezogen werden in etwas, was nicht die Wirklichkeit ist. Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist schwer, diese Welt zu fassen, weil wir erfahren neben der Story eben immer wieder so kleine, deswegen subtile Verweise auf die Welt und die rauszuschälen ist eben total interessant. So dass auch, ich habe mich dann auch vor allem auf diese Zukunftsvisionen fokussiert, was jetzt Zaibatsus angeht, aber auch, dass da drin steht schon, dass es wird immer wieder vom Sprawl geredet, was ja auch namensgebend ist für unseren Podcast, und der Sprawl wird nicht genau erwähnt. Ich habe da natürlich mich mal ins Internet gesetzt und übersetzt, das heißt ja sowas wie ja Ausbreitung, und man kann sich schon einfach denken, dass es da um eine riesige Großstadt geht. Und dass die Geschäfte mit Bargeld sind im Sprawl schwierig, aber in Japan bereits verboten. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch Geld, wie nennt man die heute, diese Währung,
Kryptowährungen, so wie Bitcoins.
Genau, Bitcoins, genau. Und das ist irgendwie, das ist da auch schon angelegt. Das finde ich echt, da ist man eigentlich beeindruckt, wenn man das liest.
Ja, total verrückt. Also das muss ich auch sagen, so als Resümee auch generell vom ersten Teil. Ich finde, man fühlt sich so zu Hause, weil einem das so bekannt vorkommt alles. Es kann einem aber auch nur bekannt vorkommen, weil das einfach so wegweisend war und da einfach so viele Dinge schon erwähnt werden, die nicht nur Medien beeinflusst haben, sondern auch so die Realität. Also ich meine, das Wort Cyberspace kennt jeder. In den Nachrichten ist vom Cyberwar die Rede. Also man kennt das irgendwie, und das ist schon, das ist eine ganz gute Basis, in so eine doch fremdartige Welt eingeführt zu werden, wenn man einfach das Gefühl hat, okay, man kennt sich hier doch schon ein bisschen aus eigentlich.
Ja. Das, also ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ja, Cyberspace allen voran, und Videospiele spielen auch noch eine große Rolle, und aber quasi eher so, wie kann man, in der Welt könnte man dann sagen, fast schon analoge Videospiele, also einfach Spiele, die nicht im Cyberspace stattfinden, in dieser wirklich Welt, in die man eintauchen kann, sondern es werden zwei Videospiele quasi Arcade-Games erwähnt, die ja...
Diese Arcades, ja.
Genau. Mhm. Und das sind Tank War Europe und Wizard's Castle.
Ja.
Und ich meine, die Spiele sind, soweit ich weiß, fiktiv, aber ich finde es halt, die könnten auch existieren. Also man kann sich
das ist halt so, wie man sich Videospiele in den 80ern vorgestellt hat. Da ist vielleicht der Zeitgeist noch ein bisschen sichtbar. Ja.
Und Tank War Europe finde ich spannend, weil man erfährt auch an zwei, drei Stellen Case ist ja noch relativ jung, und der hat auch noch, er hat einen Freund, den er nachher trifft, Julius Dean, der ist ein geschlechtliches Neutrum. Und,
Freund würde ich auch in Anführungszeichen setzen. Aber,
ja. aber der redet dann auch vom Krieg und sagt quasi, der Krieg war es, der hat auch nur 3 Wochen gedauert. Also wir befinden uns anscheinend, spielt ein großer Krieg eine Rolle, aber man erfährt nicht mehr drüber. Aber man kann das halt rauslesen, wenn man es ein bisschen zwischen den Zeilen liest.
Da habe ich auch noch mal ein paar Fragen zu, aber da kommen wir dann später noch mal dazu. Gut, du hast ja schon angesprochen, Case kriegt mit, dass einer seiner Auftraggeber einen Hit auf ihn ausgesetzt hat. So. Und das erfährt er nämlich durch einen Charakter, der dann eingeführt wird, nämlich seine Ex-Freundin, so, Linda Lee.
Ex-Geliebte. Da haben wir wieder die Femme Fatale.
Ja, weiß ich nicht. Da könnte man drüber streiten. Ich finde, sie ist nämlich ein Charakter, ich meine, generell zu den Charakteren will ich vielleicht später auch nochmal was sagen wollen. Aber gut, jetzt am Anfang wissen wir nicht genau, wer das ist. Er trifft sie irgendwie, anscheinend hatten die was miteinander. Anscheinend war sie ihm auch mal so ein bisschen wichtig irgendwie. Mhm. Also er ist ja sehr, ne, auch dieser Nihilismus irgendwie, er ist am Boden, man glaubt an nichts. Aber bei ihr hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, die bedeutete ihm zumindest mal was.
Ja. Fleischliche Liebe.
Fleischliche Liebe, ja, wenn es auch nur das ist. Weil, so wie ich das verstanden habe, hat er sie aber auch so ein bisschen mit runtergezogen, so, ne?
Mhm.
Und drogenabhängig gemacht im Endeffekt auch.
Ja, also die Welt, wie gesagt, das zu lesen, war auch ein bisschen wie ein Rausch, weil alles ja auch so an einem vorbeizieht und so ein bisschen verschwimmt. Also was da jetzt Wahrheit ist, ich würde schon sagen, also es ist ja aus der dritten Person erzählt, und man kann schon davon ausgehen, dass es ein in diesem Sinne zuverlässiger Erzähler ist. Also dass man da jetzt keine Lügen präsentiert bekommt, weil es ja nicht der Ich-Erzähler ist. Aber die Welt, also es gibt auch immer wieder harte Sprünge in der Erzählung, also so Absätze quasi, wo man dann wieder irgendwie, wo es mir dann schwer fiel, weil ich eben kein geübter Fiction-Leser bin. Ich lese halt mehr Sachbücher generell. Mhm. Und da ist es dann für mich schwer immer wieder, okay, wo sind wir jetzt und was ist jetzt? Also es gibt ja einfach auch zeitliche Sprünge. Und das fand ich dann ganz interessant zu lesen, wo ich dann eben meinte so, wie zur Hölle sollen die Leute das damals verstanden haben, wenn die eben gar nicht wissen, was dieser Cyberspace eigentlich genau ist. So, das ist halt irgendwie, deswegen meinte ich halt zu dir auch schon am Telefon beim Vorbesprechen, dass es, kann man sagen, sperrig geschrieben ist, oder zumindest der Einstieg, der wird einem jetzt nicht so leicht gemacht, finde ich.
Mhm. Weiß ich nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Also dieses Hin- und Herspringen, ja, auf jeden Fall. Also er ist dann auch wieder zurück in seinem Sarg.
Also in seinem Hotel.
In seinem Hotelzimmer, genau. Nee, das sind Särge, sind das. Und dann ist er wieder in der Bar und dann ist er wieder da. Und das sind quasi kurze Episoden, kurze Szenen einfach. Es ist so Szene an Szene an Szene. Er trifft jemanden, die reden kurz. Du lernst die Leute nicht wirklich kennen, sondern ist so ein bisschen episodenhaft. Für mich hatte das aber so, ich fand es eigentlich ganz gut. Oder, ja, was heißt gut, aber es hat mich nicht, ich fand es nicht so sperrig. Ich finde, das hatte so ein bisschen dann jetzt diesen Detective-Story-Vibe. So ein bisschen in den Straßen irgendwie, in den Straßen der Ninsei irgendwie. Und dann hier mit dem geredet, da mit dem, irgendwie, was ist hier los? Und du kriegst die Informationen alle relativ kurz und knapp immer präsentiert. Die sind ganz gut verdaulich. Also das muss man auch nochmal dazu sagen, das Buch hat jetzt keinen poetisch ausschweifenden Stil, sondern das ist relativ knapp und auf den Punkt und hat ein hohes Tempo, finde ich.
Jein, also da würde ich sagen, dass ich finde den ersten Satz, der ist mir dann auch lange im Kopf, also jetzt, wenn du sagst poetischer Stil, der erste Satz ist mir noch lange im Kopf rumgegeistert. Wir lesen das Buch ja auf Deutsch, das war so unsere Entscheidung, ohne besonderen Grund, würde ich sagen. Ja,
damit auch alle mitlesen können.
Genau, ich habe es mir auf Deutsch einfach gekauft. Der erste Satz lautet, der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war. Finde ich einen wunderschönen Satz und mir ist das irgendwie, also ich finde, da wird schon diese düstere Zukunft gezeichnet und auch später auf den ersten Seiten kommt ja auch noch sowas wie, er steht am Hafen, die Möwen fliegen und dann sieht er im Brackwasser irgendwie so Müll und Styropor schwimmen und Styropor ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für irgendwie einfach Technik, die verpackt wird oder so. Also man muss sich dran denken, ich finde das irgendwie, man stellt sich eigentlich dieses Leben in der Night City eigentlich, mein Night City ist auch bezeichnend, einfach immer dunkel vor und immer von den Hochhäusern, die diese ganze Welt umgeben, einfach so ein bisschen verdüstert auch.
Ja. Man verliert ja auch so ein bisschen das Zeitgefühl, auch durch dieses Wechseln der Szenen. Ne? Also als würde er, und er ist ja auch tatsächlich im Drogenrausch, also er nimmt sowas wie Speed irgendwie und geht da von Ort zu Ort irgendwie und auch selbst, man ist da so ein bisschen mit dabei, in seiner Rastlosigkeit. Genau, ja. Auf jeden Fall trifft er da seine Ex und die steckt ihm nämlich, dass Wage, dieser Gangsterboss, auf ihn einen Hit ausgesetzt hat. Und ich finde das deswegen interessant, weil er dadurch, Case, dadurch nochmal ein bisschen mehr charakterisiert wird, weil eigentlich ist es ihm egal.
Ja,
also die Nachricht, egal, also die Nachricht am Anfang so, es bockt ihn eigentlich jetzt nicht so sehr.
Aber er hat dann schon, er neigt ja auch zu Paranoia, sagt er an irgendeiner Stelle.
Wegen den Drogen, und,
ja. Und also er besorgt sich dann ja, oder versucht sich zumindest, eine Waffe zu besorgen. Klar, das finde ich auch einen spannenden Aspekt. Das zeigt auch nochmal erneut, dass eigentlich die Armut dieses Viertel beherrscht, weil er trifft dann den jungen Waffenhändler Shin und bittet ihm eine Waffe zu leihen. Also man leiht sich Waffen stündlich. Das finde ich auch, das zeigt, finde ich, dann die Armut und diese Bedürftigkeit und diese Gewalt, die da herrscht.
Ja.
Also er möchte sich schützen und dann, wie gesagt, die Szenen verschwimmen so ein bisschen, aber läuft er quasi einfach durch die Ninsei und merkt, dass ihm irgendwer auf den Fersen ist. Und natürlich vermutet er, ja, Wages Schlägertrupp, der ihm dann irgendwie
Ein Meuchelmörder ist ihm
auf den Fersen. Zu Leibe will. Ja. Richtig, ja. Und er rennt dann über den Spielhallen rum und versucht sich ein bisschen zu verstecken und irgendwie da diesem Mörder zu entfliehen. Und ja, das gelingt ihm dann erstmal auch.
Ja, er will sich dann kurz stellen und ist so bereit zu kämpfen und dann checkt er aber doch, als er wieder so ein bisschen nüchterner wird, ja, ich habe eigentlich doch Schiss. Und dann haut er ab und hat es nochmal geschafft. Aber kurz möchte ich nochmal über diese Waffen reden. Eine Sache hat mich nämlich sehr beschäftigt. Der will ja so eine Pistole kaufen, kriegt er erst nicht. Und stattdessen kauft er eine sogenannte Cobra. Kannst du mir bitte erklären, was das genau ist? Weil ich habe es nicht verstanden.
Ich habe das gegoogelt und das ist ja relativ früh, also auf den ersten Seiten. Und ich habe dann auch gegoogelt und so, also, weil die Frage kam bei vielen Lesern und Leserinnen auf, was ist die Cobra?
Genau.
Und das ist ja ein so eine Art Schlagstock, wo am Ende eine Pyramide ist, am oberen Ende mit so, also die hat einen Ledergriff, so habe ich das irgendwie gelesen, und da oben ist so eine Pyramide.
Ja.
Letztendlich ist es einfach nur ein Schlagstock, den man in drei Teilen ausziehen kann. Also einen Teleskopschlagstock. So habe ich das
dann aufgefasst. Pyramide ist quasi das Schlagwerkzeug, das Schwere und diese Springs, also die Federn, die drei, die rauskommen.
Genau, das ist halt gefedert. Das ist halt aus? Quasi, das ist halt quasi gefedert, genau. Es ist halt, wie man sich das, wie so ein, ja, es fährt dann einfach quasi, kann man sagen, wie so ein Kugelschreiber oder so. Fährt quasi nur aus und ist jetzt nicht irgendwie, ja, und das macht auch Sinn. Ich meine, Cobra ist ja auch eine Schlange, ist irgendwie ein, ja, ein,
ja, das, länglich. Das, ja, vielleicht impliziert das aber auch, dass das so Giftpfeile oder irgendwie was, ich weiß es nicht, weil auf jeden Fall, weil er stellt sich dann so hin mit seiner Cobra so, okay, ich mach das jetzt, dann hat er doch Schiss und springt aus dem Fenster. Und dann schmeißt er die fucking Cobra einfach weg. Dann schmeißt er die in den Müll. Und ich frage mich so, nein, was ist denn das jetzt? Benutz es bitte.
Ja, ja, also ich glaube halt, das finde ich auch ein bisschen typisch für diese, ja, für die Art des Schreibstils, dass man eigentlich bei so vielen Sachen im Dunkeln gelassen wird, was das jetzt genau ist. Und das finde ich, macht dann auch so ein bisschen diesen Cyberpunk, und man kann verstehen, was diesen Mythos ausmacht und dass der auch weitergesponnen wird. So diese Art von Welt. So.
Ja. Ja, ja.
Und ja, letztendlich kehrt er dann irgendwie unverrichteter Dinge, hast du schon gesagt, immer, also in sein Hotel zurück, in seinen Sarg, finde ich auch natürlich total beengt. Und da habe ich dann auch gedacht, wenn man sich mal über Japan-Trips informiert heutzutage, wenn man doch mal Galileo guckt oder so, gibt es immer so die kleinsten Hotels der Welt und sowas. Und da sind dann auch immer diese, ja, besonders halt, da verbinde ich das mit Japan und Tokio, dass man da eben für irgendwie immer noch sehr teures Geld einfach in so Kabinen übernachtet oder so,
genau,
am Bahnhof oder
genau.
sowas.
Also stelle ich mir die aber auch ein bisschen vor. Ich habe mir die irgendwie vorgestellt, wie diese Boxen, wo man sich so reinlegt für so eine Wassermeditation. Also wie bei den Simpsons. So, dass das so aufgeht, so tsch, und da ist aber auch schon Platz, also dass man da auch sich so ein bisschen aufsetzen kann und da ist auch Platz für zwei Leute vielleicht drin und so, und die stehen dann so irgendwie gestapelt, weiß ich nicht, übereinander oder so. Ist natürlich auch sehr bezeichnend jetzt wieder für diese dystopische und verzweifelte Weltbeschreibung, dass sie das halt Särge nennen, ne?
Ja, und die Menschen, die schlafen dann in diesen Särgen auf so sehr rudimentären, so Matten irgendwie, also keine richtigen Matratzen, und das ist wirklich nur, also man vegetiert vor sich hin in der Ninzai.
Richtig, richtig. Genau, und dann erfahren wir, als nächstes ist er wieder im Chat, also wieder Szenenwechsel, dann ist er wieder hier, dann ist er wieder da, auf jeden Fall taucht er irgendwann wieder im Chat auf und spricht da mit dem Barkeeper, und dann kommt nämlich Wage rein, was insofern wichtig ist, dass wir da erfahren, dass die Person, die hinter ihm her war, nicht von Wage auf ihn gehetzt wurde.
Mhm, genau. Bevor das passiert, geht er aber und besucht dann noch seinen Freund Julius Dean, wo Case eben auch Informationen möchte, was eigentlich genau los ist, also ob ihn Wage wirklich umbringen will. Mhm. Und Julius Dean, ja, bei denen erfahren wir, dass er ein Händler ist und eher so der analogen Technik frönt und auch schon ein bisschen älter ist und sich eben immer wieder durch sein Geld, was er hat, ist wieder dieser Gegensatz, so eine Art esoterischen Schneiderkult frönt und so alte Sachen trägt und auch alte Sachen sammelt und irgendwie auch ein bisschen ein Spezialist für so Überwachung und so zu sein scheint oder eben auch weiß, was in Night City so abgeht. Und den fragt Case eben, ja, was werde ich wirklich verfolgt? Und dann fragt er ihn noch, das ist, was da vorher noch passiert. Da wird halt Julius Dean eingeführt und nicht weiter wichtig.
Der auch ein bisschen auch ein großes Fragezeichen bei mir zumindest hinterlassen hat. Mhm. Dann kommen wir dann am Ende nochmal drauf. Ja.
Der ist ja, und aber dann trifft auch, er eben.
Genau, ja, ja, bitte.
Ja, es ist immer schwer, sich über diesen Cyberspace zu unterhalten. Nein, also wir reden ja über Zoom und es ist manchmal schwer, einfach dann die sich nicht immer zu unterbrechen. Deswegen seid nicht verwundert, dass wir wollen immer ganz viel sagen und deswegen fallen uns manchmal auch ins
Ohr. Vor allem, weil es ganz viele Szenen gibt, die immer hin und her springen. So.
Ja, er trifft auf Wade und Wade sagt ihm dann, nein, wir sind doch Freunde, wir sind doch alte Kumpel, ich will dich nicht umbringen. Und dann gibt er eben quasi noch Zeit, so dieses Geld einzutreiben, was er ihm schuldet.
Richtig, ja. So, und dann kommt er zurück, wieder mal in seinen Sarg. Und dann habe ich nicht genau verstanden, aber irgendwie wird impliziert, dass ihm seine Ex-Freundin Linda, dass sie ihm was geklaut hat.
Also stellt sich ja dann die Frage, wenn nicht Wage ihm auf den Fersen war oder seine Handlanger, wer hat ihn verfolgt? Oder hat er sich das nur eingebildet?
Genau, wer hat ihn verfolgt? Aber das erfahren wir ja dann gleich. Aber vorher wird noch impliziert, dass, weil er hatte ja irgendwie so ein, er hat irgendwie auch so ein Ding gerade am Laufen gehabt, um irgendwas zu verkaufen, ein Random Access Memory, ein RAM, wie auch immer das genau aussieht in dieser Welt. Also auch irgendein Diebesgut, was er verhehlen wollte, und das ist dann aber weg.
Das ist weg. Ja, also ich meine, das hat mich darauf, also es ist diese typische, so eine Noir-Story, also dass seine Ex-Geliebte ihn irgendwie da übers Ohr zieht und ihm quasi nervös machen will, aber eigentlich steckt sie dahinter und die hat ein Gerücht gestreut.
Damit sie da rankommt, um ihn das zu klauen, ah ja.
Irgendwie so. Und dann vermutet er halt schon, ja, okay, er redet dann ja auch mit dem nicht dem Inhaber des Hotels, sondern einem, wie nennt man das ja, Pagen, einem Jungen, von wegen, ja, ich weiß, eine Frau war da, und er vermutet schon, dass Linda Lee schon da war und ihn beklaut hat, was sich auch bewahrheitet.
Genau.
Aber er trifft, in seinem Sarg sitzt eine andere Person, eine weibliche, aber nicht Linda Lee.
Nein. Das ist Molly. Schwarz angezogen, verspiegelte Brillengläser, sieht aus wie Trinity aus Matrix.
Ich würde nicht sagen Brillengläser, sondern das sind ja quasi in ihren Augenhöhlen sind Gläser chirurgisch eingesetzt.
Ja, das habe ich dann auch später erst verstanden, dass das der Fall ist. Genau, die ist quasi super Body modifiziert.
Ja, sie sieht aus wie eine Sportlerin, ist eine Straßensamurai, also hat einen Auftraggeber. Und ja, ist body modifiziert und hat, wie Freddy Krüger, kann man sagen.
Ja, wie Wolverine, Alter. Die hat einfach so Fingernägel, die sie ausfahren kann.
Ja, unter den Fingernägeln befinden sich Rasierklingen.
Genau.
Also eine sehr interessante Erscheinung. Sie ist mitunter auch am besten beschrieben von allen Charakteren, die wir bisher getroffen haben, neben Ratz, dem Inhaber vom Chat Subo.
Wegen den Body-Modifikationen, ja. Und genau. Vielleicht, weil es ja auch ein männlicher Autor ist, die ist natürlich auch super sexy und super sportlich und ne, hat enge Ledersachen an.
Haben wir quasi den literarischen Male Gaze auf diese Person.
Kommt man nicht drum rum, auch bei dem Buch nicht.
Ja.
So, und was sagt sie ihm? Was sagt sie Case?
Sie sagt Case, ganz kurz, dass Case gewollt wird oder verlangt wird von einem mysteriösen Auftraggeber, und sie hat die Mission, ihn zu ihm zu führen.
Genau.
Was dann auch eigentlich relativ schnell passiert. Und das ist jetzt nochmal dieses Element von wegen arm und reich. Denn der Auftraggeber heißt Armitage und sieht wohl so sehr androgyn aus. Also ist durch sehr viele Schönheitsoperationen eben einfach schön gehalten und sieht sehr jung aus und ist irgendwie, trägt einen Bademantel oder so in der ersten Szene, oder ist auf jeden Fall in keinem ranzigen Gewand zumindest anzutreffen. Und man erfährt dann, weil er nicht viel über den Auftrag, den Armitage für ihn hat. Armitage verspricht ihm nur, wie ich auch schon in meiner Zusammenfassung angedeutet habe, dass er die Lösung hat und er quasi die Fähigkeiten von Case als Datencowboy braucht. Er will hacken. Deswegen hat er eine Möglichkeit gefunden, durch all sein Geld ihn wieder in diese,
ja, ihn wie wieder ganz zu machen. Ja, genau.
Ihn wieder ganz zu machen. Also irgendwo ist auch die Rede von Neurosplicen oder Splicen oder sowas, also quasi diese Modifikation wieder rückgängig zu machen, sage ich mal.
Da sagt Case natürlich nicht nein.
Da sagt Case, ja, nicht nein, aber zuerst, natürlich ist er auch noir-typisch, erstmal möchte er eben heißen Kaffee übers Gesicht schütten, und natürlich sagt er dann nicht nein, weil er ja irgendwie aufgrund seiner Sucht eigentlich gar nicht anders kann, als zuzusagen.
Ja, richtig, das ist eine einmalige Gelegenheit. Also, und da würde ich dann sagen, das ist so der Punkt, wo langsam der Plot dann losgeht. Da kriegt man als Leser das Gefühl, okay, hier passiert was. Die Crew ist zusammen irgendwie. Du hast irgendwie die sexy, mysteriöse Super-Assassin. Du hast jetzt den Cowboy, der bald wieder er ist der Beste, so. Und du hast den mysteriösen Auftraggeber. Was passiert als nächstes?
Und als nächstes passiert, dass Case und Molly sich quasi in diese Klinik begeben, und Case wird dann operiert und hat dann danach eben Schmerzen und hat eigentlich Wahnvorstellungen vom Cyberspace. Er fängt an zu zittern, er ist irgendwie nervös, er will endlich wieder in den Cyberspace, aber die Operation erlaubt ihm nicht.
Er will unbedingt einstecken, übrigens nennt man das einstecken wieder.
Aber die Operation erlaubt es ihm nicht, das zu tun, bevor 7 Tage vergangen sind. Also er muss eine Woche noch warten.
Genau, das gefällt ihm natürlich gar nicht. Und aber das ist natürlich eine krasse Veränderung jetzt für ihn. Also diese Mischung aus, er braucht es jetzt, aber er weiß, er kann es bald auch wieder. Er hat dann natürlich auch direkt Bock, wieder sich seine Drogen einzuschmeißen. Das geht aber nicht mehr, weil die ihm nämlich, wie war das genau, die haben ihm die Bauchspeicheldrüse irgendwie ersetzt.
Neu gemacht.
Eine neue eingesetzt, die modifiziert ist, genau, dass sein Körper die Wirkstoffe der Drogen nicht mehr aufnehmen kann. Er kann nicht mehr high werden.
Aber er kann auch saufen.
Ja.
Ja. Das gefällt ihm natürlich erstmal gar nicht. Als Leser ging es mir dann so, dass ich eigentlich fast schon froh war, dass das Case jetzt quasi, also dass man irgendwie merkt, okay, die Heldenreise beginnt und es gibt irgendwie Besserung und Hoffnung.
Auf jeden Fall, schon. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, weil das auch am Anfang so gut dargestellt ist, wie krass er am Boden ist und jetzt denkst du so, okay, es geht nur bergauf.
Ja, wobei mir dann, also Case ist ja eindeutig der Protagonist, also der Charakter, mit dem man den man verfolgt, den man auch sympathisch findet, in dessen Gedanken man nachvollziehen kann und soll. Wobei jetzt beim zweiten Lesen ist mir dann nochmal aufgefallen, er ist ja ein Mörder. Also er hat nicht nur irgendwie noble Verbrechen begangen und irgendwie Daten geklaut, sondern er hat auch zwei Menschen umgebracht. Und das ist natürlich nochmal so, okay, krass, also das zeigt ja auch nochmal, dass das eigentlich keine große Rolle mehr spielt für die Story, dass Menschenleben in dieser dystopischen Welt eigentlich nicht so viel zählen.
Ja, richtig. Auf jeden Fall, ja.
Ja.
So, und dann haben Case und Molly natürlich Sex.
Genau, sie haben Sex im Sarg, deswegen kann man auch daraus schließen, dass der Sarg groß genug ist, um sich da zumindest auf diese Art zu bewegen. Und genau, es wird eigentlich sozusagen so eine kleine, ja, Romanze kann man nicht sagen, sondern so ein Love Interest aufgemacht.
Ja, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Vielleicht ist das auch die richtige Gelegenheit, ja, oder wir besprechen erstmal das Kapitel fertig, aber zu den Charakteren und zur Charakterisierung, da habe ich schon ein bisschen was auch auszusetzen. Ich okay, fand die Sexszene so ein bisschen so leicht irritierend schon irgendwie, weil ich halt dachte, gut, okay, die erste weibliche Person, die halt wieder vorkommt und die auch sexy aussieht, natürlich passiert dann da was. Es wird dann auch so beschrieben halt irgendwie und du denkst dir so, ja, wofür ist das jetzt gut irgendwie? Weil schon eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass sowohl Case als auch Molly einfach zwei super larger than life, total distanzierte Figuren sind. Du kommst emotional nicht so sehr an die ran. Denen ist eigentlich das meiste irgendwie egal. Molly ist super professionell, Case ist irgendwie I don't care. Die sind jetzt nicht so, das ist jetzt keine, Emotionen spielen da jetzt nicht so eine große Rolle, sag ich mal.
Aber in der ganzen Welt ja nicht.
Bisher noch nicht, nee. Ja. Vielleicht kommt da ja noch mal was, ich hoffe es.
Ja, also ja, ich fand dann ganz spannend eigentlich, dass dann Case quasi, als er wieder nüchtern wird, neigt er zu so ein paar Reflexionen noch mal über den Ort, in dem er sich befindet. Das fand ich dann auch ganz spannend. Also die Night City und die Ninzai, das Ninzai-Volk besteht ja hauptsächlich aus Ausländern, so wie Case, aus Gaijin, die da verkehren und das wird dann nachher eben auch nochmal, ja, was heißt wichtig, aber dann trifft er eben, nachdem er quasi einigermaßen wieder auf den Beinen ist, gehen die beiden nochmal ins Chat und machen quasi die gleichen Touren nochmal durch, die Case sowieso die ganze Zeit macht. Case besteht aber dann auch darauf, nochmal bei Dean vorbeizuschauen.
Julie vorbeizuschauen, genau. Ich glaube mit dem Vorwand so ein bisschen, er muss nochmal seine Kontakte abchecken, weil es ist auch klar, die werden Chiba City verlassen, um den Heist durchzuführen. Und er will so ein bisschen nochmal seine alten Connections quasi, so alte Geschäfte noch fertig abwickeln und so. Will aber eigentlich von Julie was über seinen neuen Auftraggeber erfahren.
Genau, und dann erfährt man auch was ich auch super interessant fand, auch wieder so, ja, das zeitliche Geschehen dann einzuordnen. Also es gab einen Krieg und der Krieg war anscheinend auch irgendwie, ja, die Supermächte gegeneinander. Also es war wohl ein Krieg, vielleicht der Amerikaner, Fragezeichen, gegen Russland. Und da gab es so eine Art Hacker-Team, die dann mit einer Mischung aus quasi aus analogen weltlichen Mitteln und halt neuen Cyberspace-Hacking-Mitteln quasi so die Russen, den Supercomputer der Russen hacken wollten, ja, oder so.
Die Operation Screaming Fist.
Ja, und
Das ist aber auch nicht, es ist aber noch ein es ist geheimnisvoll. Also man hat es nicht, man weiß nicht exakt genau, was ist da passiert. Ne? Es ist so ein bisschen. Irgendwas ist, es ist auf jeden Fall, da ist was schiefgegangen, da ist was furchtbar schiefgegangen bei dieser Operation.
Was wir bei der Erzählung von Julie auch erfahren, ist ein wichtiger Begriff, den ich gerade hier nochmal der Form halber erwähnen will. Ja. Und zwar, ich werde es auf Deutsch sagen, ICE. Und das ist ICE, das elektronische Invasionsabwehrsystem. Und das ist halt quasi eine Firewall.
Genau, das sind Sicherheitssysteme im Cyberspace, ja, so habe ich das auch verstanden.
Und, und diese Operation, die du gerade beschrieben hast, die hatte eben einen neuen Eisbrecher mit dabei, also quasi ein neues System, was eben dieses Eis der Russen durchbrechen kann. Und das ist aber schiefgegangen, die Hacker und das Team ist quasi komplett aufgeflogen und wurde vernichtet, außer vielleicht ein kleiner Trupp, der sich nach Finnland absetzen konnte.
Ja.
Und das mehr erfahren wir eigentlich nicht von Julie.
es besteht halt so ein bisschen der Verdacht, okay, hat Armitage was damit zu tun? War der vielleicht daran beteiligt? Man weiß es nicht, es ist ein Geheimnis.
Mhm. Und dann stromern die beiden, also Case und Molly, durch die Ninzai und durch Night City und Molly möchte einen Kampf besuchen, einen Box- oder Wrestling-Kampf. Ja, ja. Und zwar, der findet im Semi statt, das ist so eine Dome, so eine aufgeblasene Kuppel, die quasi in den Hinterhöfen sich befindet und die gefüllt ist und sehr heiß, und es sind viele Japaner anwesend. Das ist irgendwas wichtig, nochmal zu sagen, dass die Night City vor allem aus Gaijin besteht, also Ausländern wie Case, aber die Japaner aus Chiba Downtown, quasi aus den Arkologien, also aus diesen riesigen Gebäudekomplexen, die verirren sich dann nach Night City, um halt diese Kämpfe
zu machen. Genau, weil das ist der Real Shit halt so, oder? Das kriegt man dann direkt mit. Wobei ich gleich mal vorwegnehmen möchte, ich fand diese Szene, die jetzt kommt, relativ verwirrend.
Ja, zu lesen. Ich habe die dann ja zweimal gelesen und kann dann, glaube ich, für Aufklärung sorgen.
Bitte.
Also die beiden befinden sich da, Case geht Bier holen und fragt sich auf dem Weg, das fand ich auch sehr schön, also Zitat, flüchtig fragte er sich, wie es wohl wäre, sein Leben lang für eine einzige Saibatsu zu arbeiten, wie diese Japaner. Und da kommt auch, dann habe ich dann, Saibatsu, also das ist dann der reale Begriff, der ihm erstmal ja fremd vorkommt, aber ist ja auch in der Realität abgebildet. Mhm. Er holt Bier und wird dann, dann gerät er quasi in einen Hinterhalt. Und zwar, er wird von einem Jungen zu Boden geworfen, und das ist, es gibt halt ein kleines Handgemenge, und er wird, er fällt zu Boden, und der Junge stellt sich am Ende heraus, ist quasi ein Mörder, und er wurde beauftragt von Julie Dean, den Job zu Ende zu bringen.
Das
und
wird zumindest impliziert, ja.
Genau, ja. Aber der Junge möchte Case quasi zur Strecke bringen, aber wird im letzten Moment noch, dann wird Case von Molly gerettet, und es finden sich letztendlich zwei Tote auf dem Boden des Semis, des Boxkampfes. Und das ist einmal der Junge, der beauftragte Mörder, Fragezeichen, und Linda Lee, seine Ex-Geliebte.
Genau, einfach random Linda Lee taucht nämlich auf, weil sie ja vorher schon gesehen hat, und er läuft hinter ihr her. Und dann kommt nämlich der Junge angerannt. Also ich glaube nicht, dass der Junge auf Case angesetzt war.
Sondern auf Linda Lee, und Case läuft in ihn rein.
Genau, Case war aus Versehen, stand aus Versehen im Weg.
Ja, vielleicht
was für ein Zufall in so einer riesigen Stadt, dass alle genau bei diesem Messerkampf waren.
Ja, aber ich habe dann vermutet, und das wird auch angedeutet, dass Molly in Sammy will, weil Case fragt sich ja auch, hey, warum will ihr denn jetzt diesen Messerkampf sehen?
Ja, ja.
So, und Molly will in Sammy, weil sie genau weiß, dass sie da Julie Deans Machenschaften aufdecken kann, weil sie ist ja auch schon ihm sehr skeptisch gegenüber. Sie sagt ja auch, nee, Case, besuch den jetzt mal nicht mehr, ich kann dich nicht aus den Augen lassen, das würde Armitage nicht wollen. Und das ist dann eigentlich die Story, also dass Molly will dahin und Case quasi auf diese Fährte locken, damit er erkennt, dass Julie Dean nicht sein Freund ist, und sie überreicht ihm am Ende des ersten Teils ja auch eine Ingwer-Bonbon-Packung, die sie quasi...
die Julie Dean immer gelutscht hat, und das ist der Hinweis darauf, er steckt dahinter. Mhm.
Genau, und ich glaube einfach, es wird angedeutet, dass Julie Dean jetzt quasi die Beweise, also er hat das Gerücht ja gestreut und Linda Lee hat es aufgenommen, und wollte quasi die Beweise aus dem Weg schaffen und wollte sich eben diesem Ram bemächtigen, indem er halt dann Linda Lee tötet. Es war quasi ein Komplott.
Ja.
Und der Junge hatte, das kommt jetzt nicht mehr vor, weil wahrscheinlich wollte der Junge einfach dieses Diebesgut erbeuten für Julie. Also wir lagen immer Julie oder Julius, weil eben der Name sehr angeht, weil der androgyn ist, weil der Julie, halt kein Geschlecht hat.
Ja, und, ich finde es halt trotzdem ein bisschen wirr irgendwie, weil erstens ist dir nicht klar, ist es überhaupt wichtig, was da gestohlen wurde. Plötzlich ist Linda Lee irgendwie random da, und du bist ja auch gerade noch in diesem Modus so, hey, eigentlich wollten die doch jetzt weg, die sind doch jetzt eh weg. Und es kommt einem ja auch so vor, als wäre jetzt hier Julie jemand, der halt so da auf der Ninzai regiert quasi. Weißt du, so ein Jabba the Hutt, so ein lokaler Gangsterboss irgendwie so.
Ja. Also dazu fallen mir jetzt noch zwei Sachen ein. Erstmal habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, dass ich auch, wenn man jetzt wieder so auf eine Metaebene geht, dass ich diesen Handel mit gestohlenen Daten auch sehr spannend finde. Wenn man jetzt klar an Facebook und alle Social-Media-Kanäle denkt, die irgendwie ja auch Daten sammeln heutzutage. Und dass so Daten eine große Rolle spielen werden und es quasi im Cyberspace Cowboys gibt oder Hacker gibt, die diese Daten abgreifen sollen und weiterverkaufen, finde ich eine spannende Perspektive auf die heutige Zeit. Auch wieder so eine Vision. Aber was ich jetzt zur Story sagen will, habe ich jetzt gerade vergessen. Nee, genau, ich weiß es wieder. Und also jetzt haben wir ja eigentlich die Erzählung abgeschlossen des ersten Teils. Ja. Und ich habe dazu zu sagen, es liest sich ein bisschen so, weil ich, also die Story, die hat ja auch ein bisschen so einen Abschluss dadurch, dass dann irgendwie aufgedeckt ist, okay, Julie Dean steckte dahinter. Es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte vielleicht, jetzt ist nur eine Vermutung, als hätte William Gibson diesen ersten Teil Cheaper City Blues als Kurzgeschichte angelegt. Und das ist, weil ich finde halt, das liest sich wie eine abgeschlossene Erzählung. Durchaus. Klar, es wird angedeutet, es gibt einen großen Auftrag, aber das könnte ja auch nachher dazu gedichtet worden sein, sondern dieser Komplott und diese Menschen, die man kennenlernt, das trägt sich an sich auch genug.
Ja, das klingt recht plausibel. Ob es dadurch dann gelungen ist, ist halt eine andere Frage, ne? Und ich steige da jetzt einfach mal ein mit dem Thema, was ich mit den Charakteren bisher habe. Ich habe bisher das Gefühl und auch den Verdacht, dass es schon eigentlich schwach erzählte Charaktere sind. Und dass das vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die Stärke dieses Buches sein wird.
So Stereotypen und so quasi so Austausch, so Pappkameraden oder sowas.
Pappkameraden, ja. Also ich finde halt angefangen bei Case, der eigentlich mit einer sehr interessanten Hintergrundgeschichte eingeführt wird, die du nachvollziehen kannst und die auch ein bisschen so einem wehtut, weil ne, das ist jetzt wie wenn so ein Konzertpianist die Finger gebrochen bekommt, weißt du, so, das kann man irgendwie nachvollziehen, da steckt Schmerz irgendwie drin. Er dann aber doch in der Charakterisierung so sehr eindimensional bleibt, als so jemand, wie charakterisiert man ihm so, ja, ihm ist alles egal, er interessiert sich eigentlich für nichts, gut, dann wird er wieder hergestellt, das ist aber auch erstmal so, ja gut, dann mache ich das halt, also er geht so ein bisschen so go with the flow, er geht halt einfach mit irgendwie überall und ja, dann ist einem halt auch nicht so klar, warum er irgendwie so einen Ruf hat oder warum alle Leute auf ihn abfahren, warum Molly ihn dann auch geil findet, da kriegt man halt irgendwie kein Gespür für, also ich weiß als Leser nicht so sehr, was bewegt ihn eigentlich, außer diese offensichtlichen Sachen, da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe, die es spannender macht.
Das kann ich nachvollziehen, aber na gut, ich meine, wir haben jetzt auch erst von diesem ja fast 1000-seitigen Epos, ich kann ja gerade mal gucken, wie viele Seiten, ich habe es vor mir liegen, von diesem, ja, 1037 Seiten hat das Buch, von diesem Epos erst die ersten 60 Seiten gelesen, von daher würde ich erstmal da Geduld walten lassen.
Wie gesagt, habe ich ja gesagt, ne, ist der erste Eindruck.
Der erste Eindruck, ja. Ich fand es eigentlich, weil ich ja seit langem mal wieder wirklich mich an so einen fetten Roman ransetze, fand es eigentlich angenehm zu lesen, weil ich eben auch irgendwie zugeneigt bin dieser komischen, ja dieser kann man schon sagen, dieser Hardboiled-Literatur, die finde ich irgendwie spannend und ich finde dann irgendwie diese, man kann das in seinem Kopf weiterdichten, also wenn man jetzt irgendwie schon mal einen Film noir gesehen hat und diese Detective-Stories kennt und so und auch ein bisschen auf so klischee-affin ist, dann kann man sich die Charaktere, finde ich, alleine auch ganz gut ausmalen, also, aber letztendlich sind es auch alles nur dann irgendwie Stereotypen, hast du schon richtig gesagt.
Ja, und es trübt halt so leicht das Lesevergnügen, finde ich. Da würde so ein bisschen Flavor, ein bisschen Fluff, würde da schon ausreichen, es ein bisschen spannender zu machen. Und drückt sich für mich vor allem eben aus in diesem Charakter der Linda Lee, die am Anfang, hast du das Gefühl, die ist wichtig, so, das ist so die verflossene Liebe, die femme fatale irgendwie so, die hat irgendwie Konsequenzen und dann passiert da aber eigentlich nichts. Und dann trifft er sie einfach random in dieser Arcade und sie ist irgendwie so, ja, der verfolgt dich und du bist so okay. Und dann ist sie auch wieder erstmal weg und taucht am Ende nur kurz auf, um dann sofort zu sterben. Da fehlte halt bei mir der Impact und ich frage mich, was bringt das für die Story? Weil man könnte ja vielleicht auch denken, okay, dadurch, dass sie jetzt, dass ihr Arc sozusagen abgeschlossen ist, weil sie ist ja tot, dass ihn jetzt quasi nichts mehr hält.
Aber Chiba also City. Erstmal zwei Sachen dazu. Sie ist tot, aber ist sie tot? Fragezeichen. Das wissen, also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, dass dann wieder harte Twists kommen oder so, oder sie halt irgendwie auch bodymodifiziert ist und eigentlich doch gar nicht tot ist. Das wissen wir einfach nicht. Also, klar, wir sehen sie erstmal tot. Und der Kummer oder diese Erinnerungen an sie, ob die nicht wiederkommen, wissen wir ja auch noch nicht.
Wissen wir nicht, nee.
Also, stimmt. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen gnädiger, was jetzt so meine Kritik angeht, aber ja, also man merkt ja, dass du da irgendwie ja, vielleicht ein bisschen belesener bist oder irgendwie die andere Erwartung hattest. an das Buch?
Ja, das ist, also soll auch nicht so klingen, als würde das jetzt meine Einschätzung auch ins Negative ziehen. Überhaupt nicht. Ich fand das erste Kapitel sehr gelungen. Aber es ist für mich, meine Leseerfahrung war halt so, dass diese Schwächen in der Charakterisierung und im Rüberbringen von Emotionen einfach total dadurch ausgeglichen werden, dass einfach das Worldbuilding total gut funktioniert. Und auch genau. mit sehr knappen und sehr rudimentären Beschreibungen kriegst du ein total bildlich, also ein total plastisch anschauliches Bild vor Augen. Wie sieht's da aus? Was gibt es da für Dinge? Du hast ein Gefühl für die Welt. Mag vielleicht auch ein bisschen dran liegen, dass man das Genre jetzt einfach schon kennt. Du hast ja schon gemeint, ne, wie hat das jemand gelesen, der in den 80ern sich das Buch gekauft hat, 84? Aber heutzutage, das kann man halt super lesen. Die Welt ist total interessant.
Ja.
Ja.
Ja, also ich fände es ein großes Kunstwerk, wenn jetzt noch rauskommen würde oder wenn halt die anderen Kapitel oder Teile jetzt so geschrieben sind, dass man merkt, Case ist wieder bei sich, dass der quasi sich andere oder tiefere Gedanken macht. Mhm, weil ja. ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es wird dann am Ende angedeutet mit dem, was ich gerade über die Zaibatsus und die japanischen Arbeiter gesagt habe, dass da quasi Case sagt, er möchte quasi nicht so leben, er möchte quasi sein dreckiges Leben gar nicht eintauschen in dieses, er fragt sich halt, wie ist das irgendwie ein Leben lang für einen Konzern zu arbeiten, da kriegt man ja schon mit, er möchte das eigentlich gar nicht. Nee. Und das ist jetzt kein tiefer Gedanke, aber vielleicht erfährt man ja zumindest, dass Case irgendwie, also das ist ja gar nicht schwer zu erkennen, dass Case dieses Leben auf der Flucht und dieses on the run und diese Spannung und diesen Nervenkitzel und den Cyberspace einfach braucht. Und ich finde daher, dass der Charakter Case schon irgendwie, seine Motivation schon irgendwie klar wird. Das ist ja einfach diese Sucht und er ist ja auch noch sehr jung.
Richtig, die wird klar. Ich finde sie halt nicht so spannend. Aber wie gesagt, lass uns da nicht zu tief reingehen. Das ist nur der erste Eindruck jetzt vom ersten Teil. Ich erwarte mehr von den folgenden Teilen, erwarte ich da auch ein bisschen mehr. Vor allem kann man sehr darauf gespannt sein, wann er denn dann das erste Mal einsteckt.
Das stimmt.
Und was das
stimmt,
mit ihm macht.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Schalte da ein.
Nee, also ich habe nämlich jetzt, kann ich sagen, meine Notizen sind erschöpft und das, was ich sagen will, bin ich losgeworden. Also was mir noch auf den Herzen lag zu diesem Kapitel. Mich hat vor allem auch nicht so sehr die Charaktere interessiert, sondern das Worldbuilding. Das hat mich viel beschäftigt und dazu habe ich mir auch noch das meiste irgendwie nebenbei angelesen. Also wo ist Chiba eigentlich und wie groß ist diese Stadt? Und das fand ich total interessant und ich bin vor allem gespannt auf diese, er redet ja immer wieder vom Sprawl. Es war nicht so gut wie im Sprawl, der Sprawl. Also der kommt immer wieder vor. Und ich bin gespannt, wie der Sprawl gestaltet wird und ja, das Einstecken. Also es ist auf jeden Fall ein super Teaser. Ich hoffe, unsere Folge in diesem Sinne auch, ein Teaser auf weitere Folgen, aber das erste Kapitel, der erste Teil, ist sehr gelungen.
Ja, auf jeden Fall. Und Stefan, eine Frage noch. Wenn du eine Körpermodifikation geschenkt bekommen würdest von einer Zaibatsu, wofür würdest du dich entscheiden?
Puh, also ich habe ja, weil ich viel sitze, ich bin so ein klassischer Akademiker und sitze sehr viel, deswegen würde ich wahrscheinlich mich irgendwie für einen total gesunden und fitten Rücken entscheiden. Das ist ein bisschen eine langweilige Antwort wahrscheinlich. Über die Frage, die trifft mich jetzt ein bisschen kalt, das war jetzt mein erster Impuls, aber ja, immer jung sein wäre vielleicht auch was, wobei ich jetzt noch gar nicht so alt bin, dass ich das beurteilen kann, ob ich dann wirklich immer wieder quasi mich da modifizieren will. Waffen braucht man, glaube ich, jetzt nicht so. Das sind so meine Gedanken dazu. Wie sieht's bei dir aus?
Einen starken, stählernen Körper wünscht sich der Stefan also. weiß ich auch nicht genau. Ich meine, mein erster Impuls war so die Nummer 5 lebt Geschichte mit, dass man quasi auch so elektrische Augen bekommt, die verbunden sind mit dem Chip in deinem Kopf und du kannst quasi Bücher lesen, indem du sie einfach so, weißt du, das scannst das so ein,
ja.
So.
Ja.
So. Ja. Das also stimmt. Ich stehle meinen Kopf und du stehlst deinen Körper.
Ja, also ich finde die Frage, die wir bestimmt auch noch sehr häufig besprechen werden in diesem Podcast, wenn wir uns mit Science-Fiction-Literatur beschäftigen, total interessant, aber das ist jetzt ja nicht die Frage nach Bodymodifikation, aber einfach diese Möglichkeit zu haben, sich einen Stürmer aufzusetzen oder eine VR-Brille und quasi eine Welt abzutauchen, die quasi nach und nach auch die unsere Welt ersetzt in Qualität des Lebens quasi. Und das finde ich halt eigentlich den spannendsten Aspekt an dieser Art von Science Fiction, dass man quasi das, was einen hier so stört und quasi aus seinem Körper, der irgendwie alt und gebrechlich wird oder auch schon ist, wenn man Rücken hat, dass man da rauskommt und irgendwann auch, das jetzt wieder auf Ready Player One bezogen, da wird angedeutet, dass man quasi sich dann irgendwann auch Anzüge anziehen kann, um in diese Virtual Reality abzutauchen, die quasi auch dann, Berührung und Gefühl, und nee, Gefühle nicht, aber die Berührung ermöglichen, und dass man quasi immer mehr Technik entwickelt, die die reale Welt abbildet. Das ist jetzt aus heutiger Sicht immer noch eine gruselige Vorstellung, aber in der Welt, in der Neuromancer spielt, ist das eigentlich das Ziel, so in diese Welt abzutauchen und gar nicht mehr richtig zu leben. Und
das ist eine super Teaser-Frage, Stefan, weil ich glaube, da werden wir in zukünftigen Teilen nochmal im Detail drauf zu sprechen kommen.
Ja. Ja, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Gebe ich gern zurück.
Ich freue mich jetzt auf die nächste Aufnahme, auf die nächste Folge, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen mal vorsichtig behaupten, dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge raushauen. Aber das wissen wir noch nicht genau, je nachdem, wie lesefaul oder wie das alles so klappt. Wir sind gerade im Sommer und mal gucken, ob wir nicht auch nochmal vielleicht wegfahren oder so. Aber das ist so grob der Plan, dass wir alle zwei Wochen mit einer neuen Folge auflaufen.
Richtig, du hast alles gesagt.
So, haben wir jetzt noch einen Signature-Satz, den wir am Ende sagen. Wir hatten ja Willkommen im Sprawl und jetzt können wir uns aus dem Sprawl verabschieden. Der Sprawl ist übrigens die Metropolenachse Bielefeld-Frankfurt in unserem Fall. Genau.
Die Megacity. Genau. Und alles, was dazwischen liegt, Osnabrück und alle anderen Städte.
Osnabrück liegt ja nördlich, sondern eher so Kassel und also,
Gießen, genau.
Ja. Dortmund, Paderborn. Ja, genau.
Ja, dann verabschieden wir uns doch und wir stecken aus.
Genau, wir stecken aus und bis zum nächsten Mal.